Das Absurde ist, Mario Götze schießt das Tor und wie gesagt, ich bin Dortmund-Fan und das war zu dem Zeitpunkt ein sehr Wunderpunkt und ich habe mich nicht gefreut über dieses Tor. Ich habe nur gedacht, boah, nicht der.
Das war Friederike Stucke, Sozialpsychologin aus Kiel und glühender BVB-Fan. Beim Tor von Mario Götze im WM-Finale 2014 hat sie sich nicht gefreut. Wir hören gleich noch mehr von ihr und gehen gemeinsam der Frage nach, wieso sich deutsche Fans mit dem DFB-Team nicht so stark verbunden fühlen wie mit dem eigenen Verein.
EM 2024. Die Suche nach dem Sommermärchen. Ein Podcast von NOZ und MHN Medien.
Wir erinnern uns an die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. 18 Jahre nach der Heim-WM erinnert sich der Vizekanzler Robert Habeck vor allem an das Elfmeterschießen gegen Argentinien.
Da war ich auf der Autobahn. Ungefähr auf Höhe der Rader Hochbrücke hat es gegossen. Und ich konnte auch, das war so gegossen, dass ich die Übertragung nicht mehr hören konnte, also die Radioübertragung. Und dann bin ich auf irgendeine Raststätte rausgefahren und habe dann so laut gedreht, wie ich konnte und habe das Elfmeterschießen dann sozusagen live mitbekommen in einer schwimmenden Autobahn oder in diesem Fall Autobahn schwamm links neben mir. Das ist eigentlich meine Haupterinnerung im persönlichen Moment. Es war einfach ein super euphorischer Moment in einer irgendwie unwirklichen, abstrakten Situation.
In dieser Folge geht es um das Verhältnis zwischen dem DFB und seinen Fans und ob man stolz auf Deutschland sein kann. Ja, Timmann, wir wissen, dass du Fußballfan bist, dass du es mit einem Verein ganz besonders hältst. Klär uns mal auf, für welchen Club schlägt dein Herz?
Mein Herz schlägt grün-weiß. Ich bin Fan von Werder Bremen und das ungefähr seit ich 10 Jahre alt war. Das war so die Saison 2005, 2006. In erster Linie hat mich da der mega attraktive Fußball begeistert. Das war so die Phase von Diego, Klose, Klasnic. Als Bremen noch oben mitgespielt hat, sage ich mal. Dazu kam, dass es auch lokal sehr nah war. Wir haben eine Stunde mit dem Auto zum Stadion gebraucht. War auf jeden Fall, hat damit reingespielt, dass ich mich für Werder Bremen entschieden habe. Und im Laufe der Zeit habe ich mich auch immer mehr mit den Werten des Vereins auseinandergesetzt und habe gemerkt, dass das Werte sind, mit denen kann ich mich identifizieren. Aber mir ist auch ganz wichtig zu sagen, für diesen Podcast lasse ich mein grün-weißes Herz außen vor und gehe da journalistisch ran und sehr neutral und lasse da meine subjektive Wahrnehmung ein bisschen außen vor, zumindest soweit es geht. Aber mir ist meine Aufgabe hier natürlich schon bewusst. Wie ist das bei dir? Bist du Fußballfan?
Natürlich bin ich Fußballfan, aber ich halte es mit keinem besonderen Verein mehr. Das war früher tatsächlich anders. Ich bin in den 80er Jahren das erste Mal mit meinen Eltern und mit meinem Bruder im Volksparkstadion gewesen. Der große HSV hat mich damals natürlich angefixt, aber ich muss auch sagen, in den letzten Jahren habe ich mich ein bisschen davon losgesagt, weil mir das Getue und Gehabe im Profifußball dann doch zunehmend suspekt vorgekommen ist. Du hast eben von Werten gesprochen, die habe ich irgendwann nicht mehr gesehen und ich kann mich noch genau daran erinnern, als der Hamburger SV damals in der Relegation gegen den Karlsruher SC den Klassenerhalt in der Bundesliga gefeiert hat, saß ich in Portugal, in Albufeira, alleine dieses Spiel verfolgt und mit ansehen müssen, wie der HSV danach gefeiert hat, als hätte er gerade die Meisterschaft gewonnen. Und das war irgendwie nicht mehr meins. Mein Gefühl sagte mir damals, so viel Glück, so wenig Bescheidenheit, so wenig Demut. Und seitdem bin ich eigentlich nur noch Fußballfan.
Kann ich sehr gut verstehen. Oder ich beneide dich, sage ich mal. Ich merke ja auch, was dieses Milliardengeschäft Fußball macht. Und manchmal wünsche ich mir auch, dass ich nicht mehr so involviert bin. Aber irgendwie, weiß ich nicht, mich fixt es immer wieder an und ich merke, es ist zu spät, mich davon loszulösen.
Ja, dass du es mit dem SV Werder Bremen hältst, das wissen wir jetzt. Aber was mich natürlich interessiert, vor dem Hintergrund, dass wir nun über die Europameisterschaft im eigenen Land sprechen wollen. Wie sieht es mit dem DFB-Team aus? Bist du Fan unserer Nationalmannschaft?
Tatsächlich nicht so, muss ich sagen. Wenn ich auch in die Vergangenheit blicke oder dran denke an die vergangenen Turniere. Es gibt, glaube ich, nur ein Foto, wo ich ein Deutschland-Trikot trage. Ich habe noch nie eins besessen und fand das auch, ja, also diese Nähe war nie so wirklich da. Vielleicht lag das auch daran, um einen kleinen Teaser auf die heutige Folge zu geben, an den Spielern. Weil in den letzten Jahren waren auch nicht so wirklich viele Spieler aus dem Kader des SV Werder Bremen dabei.
Und genau das ist unser heutiges Thema. Kann man sich eigentlich mit der Nationalmannschaft genauso identifizieren wie mit einer Vereinsmannschaft?
Und dafür sind wir nach Frankfurt gereist und haben ein Interview geführt mit der Kommission für Fans und Fankultur für DFB und DFL.
Mein Name ist Martin Fröhlich. Ich bemühe mich auch, so fröhlich zu sein, wie mein Name das verspricht. Ich bin gebürtiger Aachener, Vater von zwei Kindern, von Hause aus immer Fußballfan gewesen, komme aus einer fußballbegeisterten Familie. Um halt mal den Bezug zu unserem Thema hier zu haben, bin als kleiner Junge mit meinem Vater zu Alemannia Aachen gegangen. Daran kann ich mich gut erinnern. Ich kann mich auch daran erinnern, dass mein Vater mir immer erzählt hat, wie er als kleiner Junge umgekehrt an der Hand seines Vaters das Wunder von Bern miterlebt hat damals. Und das sind prägende Ereignisse schon von Anfang an gewesen. Ich bin von Hause aus fachlich Jurist, komme eigentlich aus der Unternehmenswelt, arbeite in der Industrie, habe einen Schwerpunkt auf Unternehmenstransaktionen, war früher mal in einer großen internationalen Anwaltskanzlei tätig. Nebenbei immer im Fußball interessiert und auch engagiert, bin darüber durch eine Verkettung von vielen Ereignissen bei Alemannia Aachen in die Verantwortung gekommen, in der Regionalliga, damals nach der zweiten Insolvenz 2017, habe das 4 Jahre lang machen dürfen. Eine spannende, aber auch harte Zeit mit Nachinsolvenzverfahren, Corona voll mitgenommen, gerade in der Regionalliga ist das nochmal besonders herausfordernd. Und habe das bis 2021 gemacht und bin dann dem Fußball oder organisierten Fußball aber treu geblieben in den DFB-Strukturen und leite jetzt seit über einem Jahr die Kommission für Fans und Fankulturen bei DFB und DFL.
Ihr Arbeitsauftrag ist, ein Beratungs- und Expertengremium für DFB und DFL zu sein. Sie bestehen aus Vertretern der Vereine, der Fanarbeit und Verbänden. Sie beraten, bevor Entscheidungen zum Beispiel zu den Themen Fankultur und Stadionbesuch getroffen werden. Aber natürlich wollte ich auch von Martin Fröhlich wissen, was denn seine schönste Erinnerung an die Heim-WM 2006 war.
Also ich habe an die Heim-WM tatsächlich einen ganzen Strauß von Erinnerungen, weil das für mich eine sehr prägende Phase war. Sommer 2006, ich war in den Endzügen meines Jurastudiums in Münster und habe ziemlich unmittelbar nach dem Finale, wenige Wochen nach dem Finale, die Klausuren zum ersten Staatsexamen geschrieben. Also ich würde sagen, diese Zeit ist insgesamt prägend und in bester, oder ja doch tatsächlich in ganz positiver Erinnerung noch. Und wir waren während der WM natürlich irgendwie im Spannungsfeld morgens in der Bibliothek lernen, Probeklausuren schreiben, nachmittags die Spiele gucken, das mit Gewissenskonflikten kämpfen. Also das war so einer, also das Persönliche, woran ich mich da erinnere. Ich weiß noch ganz genau, die Stimmung in Münster damals, das tolle Wetter. Ich weiß, den Biergarten am Aasee, das erste Tor von Philipp Lahm. Ich kann mich erinnern, natürlich, wo ich die Flanke von Odonkor gesehen habe gegen Polen. Und genauso habe ich prägend in Erinnerung aber auch die Niederlage gegen Italien. Und zwar einfach, weil mich da die Atmosphäre dann nach dem Spiel in Münster doch stark beeindruckt hat. Gefühlt war die ganze Stadt auf den Beinen. Und in Münster fährt man ja Fahrrad und ich weiß nicht, ob Sie sich da auskennen. Es gibt die Promenade einmal die Innenstadt rum und da fährt man immer mit dem Fahrrad, wenn man dann in die einzelnen Stadtteile will. Und als wir dann auf dem Heimweg waren, waren da, ich weiß nicht, tausende Fahrräder auf der Promenade unterwegs, ein lichter Meer von Fahrradlampen und totale Stille. Und das war, ja, das habe ich in, hat sich tief eingeprägt, irgendwie dieses Bild in der ansonsten so lauten Stadt, die lebhaften Stadt in den Wochen zuvor.
In ein paar Wochen geht die Europameisterschaft los. Die vergangenen beiden Testspiele gegen Niederlande und Frankreich wurden gewonnen. Und die Stimmung ist wieder positiv. Wie kann diese Stimmung bis zur Europameisterschaft gehalten werden?
Also sportlich dürften natürlich die beiden nächsten Testspiele nicht in die Hose gehen. Das wäre, glaube ich, hilfreich. Aber selbst wenn, wichtig ist, dass der Bundestrainer, oder mein Eindruck ist, dass es sehr hilfreich war, dass der Bundestrainer eine mutige Entscheidungen getroffen hat, wie der Kader sich zusammenstellt, dass man irgendwie das Gefühl hatte, das Phlegma der letzten Zeit ist irgendwie abgestreift und dass viele Leute mit Neugier jetzt auf die Nationalmannschaft gucken und auch bereit sind, einen Vertrauensvorschuss zu geben oder Rückschläge in Kauf zu nehmen, weil man das Gefühl hat, dass da irgendwie ein Team ist, was sich findet und was Spaß machen kann und mit dem man Spaß haben will. Und daraus kann sicher was entstehen. So. Das ist der sportliche Aspekt. Am Ende sind Ergebnisse wichtig. Also ich glaube, wenn Deutschland mit 3 Niederlagen in der Vorrunde ausscheidet, dann wird das die Stimmung im Lande sicherlich trüben. Nichtsdestotrotz haben wir auch 2006 gesehen, dass man sich in seiner Rolle als Gastgeber an sich selbst berauschen kann und auch damals zu Recht an sich selbst gefreut hat, an dem Erlebnis Gastgeber international viele internationale Begegnungen, interkulturelle Begegnungen. Und die Chance haben wir ja jetzt auch wieder. Gerade in den schwierigen Zeiten ist so ein paneuropäisches, interkulturelles Erlebnis sicherlich etwas, was positiv wirken kann. Und wenn wir es schaffen, wir alle es schaffen, gute Gastgeber zu sein und da Spaß zu vermitteln, dann sollte das auch ein gutes Turnier werden können.
Das denke ich auch, ja. Sie haben jetzt verschiedene Punkte angesprochen. Was würden Sie sagen, ist der entscheidende Faktor für die Stimmung unter den Fans?
Also ich glaube, dass es da zwei Punkte gibt. Natürlich ist sportlicher Erfolg wichtig, aber sportlicher Erfolg der Mannschaft, die man unterstützt. Aber wenn die Mannschaft einen guten Auftritt hinlegt und zugleich guter Fußball gezeigt wird, auch von anderen Mannschaften, und wir als Gastgeberland, das ist der zweite Aspekt, uns gut präsentieren, dann kann das insgesamt Spaß machen, Freude bereiten und dann auch für Begeisterung im Land sorgen, ein positives Gefühl vermitteln. Denn Fußball ist, sagt man ja so, das letzte Lagerfeuer der Nation, etwas Gemeinstiftendes. Das schafft meiner Meinung nach kein anderes Ereignis in unserer Gesellschaft. Das schafft auch kein anderer Sport. Fußball wird auf der Stadt wie auf dem Land gespielt, von dick und dünn, hätte ich jetzt gesagt, von durch alle Schichten, durch alle Nationen. Und das kann Gemeinschaft stiften wie sonst wohl kaum etwas.
Was für eine Bedeutung haben diese Public Viewing Events bei der EM 2024?
Das wird sich zeigen müssen. Also die Möglichkeit wird es geben, wenn das Turnier zu einem Sommermärchen 2.0 werden soll, dann werden die eine große Bedeutung haben, weil darüber oder auch darüber das Gemeinschaftsgefühl entstehen wird. Also mir sind die Public Viewings 2006 auch noch in allerbester Erinnerung. Darüber haben wir ja gesprochen. Und ich fände es schön, wenn es dieses Erlebnis wieder gäbe.
Vielleicht noch ein Satz von Ihnen oder in zwei Sätzen. Was macht für Sie die Faszination Nationalmannschaft aus?
Ach, die Faszination Nationalmannschaft macht für mich einerseits sicherlich aus, dass das, es ist ein Nationenwettbewerb. Also es ist etwas, hinter dem sich jeder von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen versammeln kann, während man sonst ja jeder sein eigenes Team hat. Und das ist etwas, was die ganze Nation binden kann oder die ganze Gesellschaft binden kann. Und dadurch andererseits halt diese Lagerfeueratmosphäre kreiert, wie sonst kein anderes Ereignis. Und die beiden Dinge faszinieren. Natürlich aus fußballerischer Sicht fasziniert, dass da die besten Spieler des Landes, der Länder miteinander agieren und im Wettstreit stehen. Das ist natürlich dann auch nochmal sportlich besonders spannend, weil man sich jetzt sicherlich darüber streiten kann, ob wo der bessere Fußball gezeigt wird, in der Champions League oder bei der Europameisterschaft. Aber das ist dann vielleicht eher eine Nerdfrage.
Erzählen Sie uns doch gerne mal über die Entwicklung der Fans, was Mitgliederzahlen angeht, in den letzten 20 Jahren, vielleicht so von dem Einblick, den Sie jetzt in der Zeit, in der Sie hier arbeiten, kennengelernt haben oder schon Wissen gelernt haben. Wenn ich überlege, mein erstes Turnier, an das ich mich erinnern kann, war 2002. Da sind wir mit der Familie gerade pünktlich zum Anpfiff im Urlaub angekommen. Ja. 2004 habe ich so ein paar Gedanken. 2006 eben sehr, sehr präsent für mich. Und seitdem war eigentlich schon die Begeisterung groß. Aber ich habe eben auch für mich so wahrgenommen, auch in meinem Freundeskreis. Mit den letzten Turnieren hat es auch ein bisschen abgenommen. Jetzt kommt es hoffentlich irgendwie wieder und wird wieder ein bisschen größer. Wie haben Sie das wahrgenommen, wenn Sie das so, durch Ihre Arbeit, wie ist da so die Entwicklung der letzten Jahre?
Also jetzt auf die Nationalmannschaft bezogen, kann man schon sagen, dass es eine Delle in der Begeisterung gegeben hat nach dem WM-Triumph 2014. Das ist aber etwas, was man in anderen Ländern in ähnlichen Situationen wohl auch festgestellt hat. Wenn man einmal so einen Höhepunkt erreicht hat, dann tritt eine gewisse Sättigung ein. Dann haben bei dem Thema Nationalmannschaft sicherlich die besonderen Umstände der letzten zwei Turniere auch noch dazu beigetragen, dass die Menschen oder viele Menschen weniger begeistert und engagiert waren als bei früheren Turnieren. Ich glaube aber, dass man oder ich habe den Eindruck, dass man diese Talsohle durchschritten hat und jetzt bei dem Turnier schon wieder mit Begeisterung oder mit der Bereitschaft, sich zu begeistern, daran herangeht. So, das ist auf die Nationalmannschaft bezogen, auf Vereine bezogen. Und wir mit unserer Kommission sind ja eigentlich mehr für, ja, hauptsächlich auch für den Vereinsfußball da. Kann man sehen, dass das Fansein sich schon verändert hat. Ja, es ist, beschränkt sich nicht darauf, in der Kurve zu stehen oder im Stadion zu sitzen und den Verein zu unterstützen, sondern da geht vielfach ein Anspruch auf Teilhabe mit einher. Das sieht man auch daran, dass in etlichen Vereinen Leute aus der Fanszene Verantwortung übernehmen. Also prominente Beispiele sind der kürzlich verstorbene Präsident von Hertha BSC, Kai Bernstein, oder auch das Mitglied unserer Kommission, Jani Grusetzki, der jetzt im Hauptamt in Dortmund maßgeblich tätig ist und vorher in der Fankurve stand. Also das ist so eine Veränderung, die man über einen längeren Zeitraum auf jeden Fall da beobachten kann.
Was machen Sie oder Ihre Kolleginnen und Kollegen denn arbeitstechnisch in solchen Phasen, in denen es halt gerade irgendwie nicht so gut geht und vielleicht der Kontakt zwischen Fans und Mannschaft verloren geht oder weniger wird?
Also wir als Kommission sind da jetzt nicht in der Federführung, ne, sondern aber das Hauptamt beim DFB, die ja auch in unserer Kommission sind, die machen natürlich eine ganze Menge Maßnahmen, die Nationalmannschaft zu präsentieren oder die Bindung zur Nationalmannschaft zu erhöhen. Man kann jetzt zum Beispiel seit letztem Herbst Fanclubs zur Nationalmannschaft gründen, was vorher nicht da war. Und darauf haben wir schon einen regen Zuspruch feststellen können. Also es sind, glaube ich, über 150 Fanclubs schon gegründet worden seit letztem Herbst, was ich beachtlich finde. Vor allem, was auch der These widerspricht zu widersprechen scheint, dass das Interesse nicht so groß ist. Also es besteht anscheinend schon eine Bereitschaft, sich mit der Nationalmannschaft zu identifizieren und in einem gewissen Maß sich da auch zu organisieren. Dazu muss man auch noch sagen, das, was wir an Interessenrückgang bei den Herren vielleicht feststellen konnten, hat sich bei den Frauen im Frauenfußball oder bei der Frauennationalmannschaft gegenläufig entwickelt. Also da kann man über die letzten Jahre einen enorm gestiegenen Zuspruch feststellen, was sich auch in den Zuschauerzahlen widerspiegelt oder auch in dem im vorletzten Turnier mit der Finalteilnahme und der Fernsehbegeisterung und so weiter.
Kommen wir nochmal auf die lebendige Fankultur für die Nationalmannschaft. Die Kommission Fans und Fankulturen schreibt auf ihrer Seite, Ziel ist es, Handlungsempfehlungen für eine lebendige Fankultur zu formulieren. Wie sehen diese Empfehlungen aus und sind Sie damit zufrieden?
Also eine lebendige Fankultur ist ja sehr vielfältig. Die definiert sich vor allem durch das im Stadion, also die Unterstützung der Mannschaft, sei es durch aufwendige Choreos, sei es durch Gesänge, sei es durch Anfeuern sonstiger Art. Im Vereinsleben beschränkt sich Fankultur ja nicht darauf, sondern wir hatten das eben schon, Teilhabe und Partizipation im Vereinsleben oder in gesellschaftlichen Themen. Und ich denke schon, dass wir da in Deutschland eine sehr gute Kultur haben, die das, vielleicht ein schwieriges Wort, aber das Stadionerlebnis sehr attraktiv machen und uns auch von anderen Wettbewerben in anderen Ländern unterscheiden und hier Deutschland zu einem besonders attraktiven Zuschauerstandort machen.
Ja, das beobachte ich vor allen Dingen auf Vereinsebene. Also ich war jetzt auch im letzten Jahr so bei ein paar internationalen Spielen und was so die 90 Minuten Gesänge angeht, das ist ja kaum vergleichbar mit internationalen Vereinsfußball. So, ja. Ist es, und also ne, das fängt ja bei Gesängen an, 90 Minuten ja. Durch bei Fahren. Ist das auch ein Ziel, so eine Stimmung für ein Nationalmannschaftsspiel zu gewinnen?
Also ich glaube, das kann man nicht 1:1 übertragen und das wird auch 1:1 nicht gelingen, weil das hatten wir eben schon, das Publikum in einem Nationalmannschaft oder bei einem Spiel sich natürlich schon der Nationalmannschaft schon anders zusammensetzt und wir vor allem weniger eine kontinuierliche Prägung von Fankultur an einem Standort haben. Also wir haben zwar oder bilden jetzt Fanclubs Nationalmannschaft, aber es ist ja nicht so, dass es dann an einem Standort da eine Zusammenarbeit der Fanclubs und gemeinsame Planungen und Choreos gibt, die dann von Spieltag zu Spieltag irgendwie sich fortentwickeln können. Die, bei den Spielen der Nationalmannschaft ist ja das Publikum von, also jedes Mal an einem anderen Standort anders zusammengesetzt. Dadurch fehlt dieses Kontinuitätselement. Aber natürlich ist es Ziel oder Wunsch und Hoffnung, eine begeisternde Atmosphäre im Stadion der Nationalmannschaft erzeugen zu können. Und wenn die Dinge so eintreten, wie wir uns das jetzt wünschen, dann glaube ich auch, dass das bei dem Turnier passieren kann.
Okay. Kürzlich hat ja auch Niklas Füllkrug gesagt, Ergebnisse stimmen, bla bla bla, jetzt brauchen wir nur noch einen Vorsänger. So, und ich fand das ganz amüsant. Tommy Schmidt hat auch letzte Woche in seinem Podcast Copper TS mit Christoph Kramer über die Idee gesprochen. Also er hat sie sehr überspitzt dargestellt. Man könne ja einen Block nehmen, da so lokale Gesangsvereine, er hat als Beispiel auch die Hamburger Goldkehlchen genannt, die in einen Block packen, da Freibier hinstellen, so, und die dazu motivieren, zu singen, 90 Minuten. Und das so dann irgendwie ansteckend wirken kann auf das ganze Stadion. Ja, glaube, ist sowas, also jetzt nicht Freibier, das können wir mal außen vor stellen, aber ja. Ist sowas nicht auch, ja, Plan?
Wenn wir eins gelernt haben, dann ist es, dass Fankultur nicht von außen geplant werden kann und nicht choreografiert werden kann, sondern das muss sich aus sich selbst heraus entwickeln. Alle Versuche, das von außen zu steuern, sind meines Erachtens mehr oder weniger fehlgeschlagen. Das muss sich aus der Fanszene Nationalmannschaft selbst heraus entwickeln, wenn es nachhaltig funktionieren soll. Insofern sind diese Ideen amüsant und man müsste mal vielleicht ins Archiv gucken, was davon alles schon mal probiert worden ist. Aber erfolgsversprechend ist das, glaube ich, nicht.
Okay, und haben Sie da eine Idee im Kopf, wie das entstehen kann?
Ja, ich glaube, dass da die hauptamtliche Fanarbeit beim DFB auf einem guten Weg ist, indem die Fanclubs, also oder die Möglichkeit gegeben wurde, Fanclubs Nationalmannschaft zu gründen. Das erfährt ja auch Zuspruch, wie wir gelernt haben. Ich kenne das auch aus meinem persönlichen Umfeld, dass jemand einen Fanclub Nationalmannschaft tatsächlich gegründet hat, das total super findet. Und der sich jetzt mit seinen Buddies, mit denen er sonst bei Borussia Mönchengladbach immer in der Kurve steht, jetzt zu mehreren Länderspielen aufmacht und da versucht, dieses Stadionerlebnis für sich selbst zu transportieren. Und wenn das eine Vielzahl von Fans machen, dann glaube ich schon, dass da was entstehen kann. Und das halte ich auch für den richtigen Weg.
Das war Martin Fröhlich aus der Kommission für Fans und Fankultur bei DFB und DFL. Seine Aussagen habe ich mitgenommen und bin damit nach Kiel gefahren, an die Uni. Dort habe ich mich mit Friederike Stucke unterhalten. Sie ist Sozialpsychologin und forscht viel zum Thema gruppenbasierte Emotion, Respekt, Toleranz und Identifikation mit Gruppen. Das wendet sie gerne auch auf das Thema Fußball an, weil sie selber großer Fußballfan ist.
Natürlich habe ich das Finale dann auch geguckt. Und das Absurde ist, Mario Götze schießt das Tor und wie gesagt, ich bin Dortmund-Fan und das war zu dem Zeitpunkt ein sehr wunder Punkt und ich habe mich nicht gefreut über dieses Tor. Ich habe nur gedacht, boah, nicht der. Kann man jetzt auch sagen, die ist verrückt. Aber ich glaube, das zeigt so dieses, dass ich dieses Fußballspiel tatsächlich gar nicht so in der Rolle als Fan der Nationalmannschaft gesehen habe, sondern ich habe dieses Fußballspiel geguckt in der Rolle als Fan von Borussia Dortmund. Wenn ich in diesem Moment das so wahrnehme, nicht der.
Was brauchen Fans, sich zu identifizieren? Ist es diese, also du hast gerade schon gesagt, regionale Nähe. Ich glaube, das ist im Ruhrpott nochmal ein bisschen was anderes. Im Norden gibt es auch andere Sportarten. Gibt es da so ein paar Key-Faktoren, wo du sagst, das ist wichtig?
Also genau, also diese regionale Nähe ist natürlich jetzt irgendwie nicht so eine notwendige Bedingung. Das ist einfach was, was damit reinspielen kann. Und ich glaube, also häufig rutscht man wirklich so dieses, dass man sich erstmal dieser Gruppe zugehörig fühlt, dass man sich quasi selbst hineinkategorisiert, würden wir sagen, in der Psychologie. Das passiert dadurch, dass ich irgendwie auch eine Ähnlichkeit zu den anderen Leuten, die Teil dieser Gruppe wahrnehme. Und das passiert ja auch häufig, indem ich durch zum Beispiel Freunde oder Familie daran getragen werde. Und ich glaube, dann ist vielleicht sogar eher auch die relevantere Frage, Was brauchen Fans, diese Identifikation aufrechtzuerhalten? Also was muss innerhalb der Fangemeinschaft passieren? Und ja, was muss vielleicht auch im Fußball passieren? Was muss der Verein machen, dass die Identifikation aufrechterhalten wird? Und ich glaube, selbst mal unabhängig von dem, was irgendwie Forschung zeigt, wenn man nur auf den Fußball generell guckt, zeigt sich ja, Fußballfans sind sehr hartnäckig. Also auch wenn sie bestimmte Anforderungen haben an zum Beispiel auch den DFB und die werden nicht erfüllt, ist die Reaktion nicht, dass die Identifikation runtergeht, sondern dass man eben versucht, diese Anspruchshaltung anders auszugleichen, indem man eben Ansprüche stellt, indem man auf den DFB zugeht, Gespräche einfordert oder eben halt auch, haben wir gesehen, protestiert mit Maßnahmen. Und das ist auch das, was natürlich sozialpsychologisch gesehen total interessant ist, also sich diese Abläufe anzugucken und zu überlegen, okay, woran kann denn sowas liegen? Wir sind ja dann Teil dieser Gruppe Fans und natürlich hat jedes Individuum für sich erstmal eine eigene Auslegung, was bedeutet es denn für mich, Fan zu sein? Aber dann in dieser Gruppe gibt es ja vielleicht auch so einen prototypischen Fan, so der quasi das am besten widerspiegelt, wie man sich vorstellt, wie das zu sein hat. Und damit gehen ja auch bestimmte Vorstellungen einher. Was möchten wir denn auch in unserer Gruppe? Was haben wir für Normen und für Werte? Und man möchte ja aus seiner Gruppenmitgliedschaft was Positives herausziehen. Man möchte ja auch ein positives Bild von sich selbst haben. Und dieses Bild ist dann zum Teil auch eben davon abhängig, wie mein Verein, mit dem ich mich identifiziere, wo ich ein Teil von bin, sich darstellt. Und deshalb ist es für Fans, glaube ich, auch unglaublich wichtig, dass diese Normen und Werte, die man quasi aus der Fangemeinschaft heraus entwickelt hat, in der Wahrnehmung, in der eigenen Wahrnehmung auch durch den Verein und die Abgeordneten, die Mitarbeiter des Vereins irgendwie ausgelebt werden. Sonst ist es, glaube ich, sehr schwer auszuhalten.
Warum hat Fußball denn so eine große Bedeutung für Fans oder auch für die Menschen in Deutschland?
Genau, also warum werden Menschen Fußballfans? Das ist ja so die große Frage. Und ich habe durch meine Geschichte die Klassiker eigentlich schon abgedeckt. Also Fußball, vor allem auch im Ruhrgebiet zum Beispiel, ist ja auch sehr eng verbunden mit der Stadt, wo der Verein herkommt. Das heißt, wenn man aus Gegenden kommt, wo das Team sehr eng verbunden ist mit der Gegend, ist auch sehr wahrscheinlich, dass man Fußballfan wird oder wahrscheinlicher, als wenn man jetzt zum Beispiel aus, ich sag mal, Norddeutschland kommt, wo es ja auch noch Handball gibt, wo man eben sich mit identifizieren kann. Dann gibt es den Klassiker, die Familie ist Fan. Und dass man überhaupt Sportfan wird von einem bestimmten Team, hängt auch damit zusammen, dass dieses Sportfan-Dasein, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, was wir alle in uns haben, sehr gut stillen kann. Also es gibt Forschungen, die sagen, dass Sportfan-Dasein wirklich einen positiven Einfluss haben kann auf Wellbeing, eben dadurch, dass dieses Zugehörigkeitsgefühl durch diese Gemeinschaft, die da gelebt werden kann, sehr, sehr gut befriedigt wird. Also es kann den Menschen sehr, sehr viel geben.
Hast du Ideen oder vielleicht auch Vorschläge, Illusionen, wie man das schaffen kann, wie das eben mehr werden? Also ein Punkt, du sagtest gerade, regionale, also dass die Spiele immer in unterschiedlichen Orten in Deutschland stattfinden. Wäre vielleicht eine Vorstellung, jedes Heimspiel der deutschen Nationalmannschaft, abgesehen von der EM, jetzt sag ich mal, in Berlin stattfinden zu lassen?
Fände ich auch schwierig, weil ich glaube, da kommt viel Ungerechtigkeitsempfinden auf.
Total,
ich glaube, das würde nicht so gut ankommen. Es ist auch die Frage, was man möchte. Also wir sprechen ja jetzt auch viel aus unserer Perspektive Fußballfan, Vereinsfan und wie wir uns vorstellen, wie das jetzt zu sein hat und was unsere Vorstellung ist, was wir brauchen, dass wir sagen würden, okay, Nationalmannschaft gucke ich mir jetzt auch noch an. Und es ist ja auch die Frage, ob es vielleicht auch legitim wäre, wenn man sagt, viele Leute gehen nur dahin, weil sie sich das Spektakel anschauen möchten. Was aber jetzt mal angenommen, fast alle denken so wie wir. Was könnte man machen? Das ist eine gute Frage. Mein Eindruck ist, dass zumindest in meiner Wahrnehmung, ich hatte überhaupt keine Lust auf diese, also was heißt keine Lust auf diese EM, es hat super wenig mit mir gemacht. Ich habe gefühlt auch erstmal verdrängt gehabt, dass die EM so im eigenen Land stattfindet. Dass irgendwie durch diese Trikotbekanntgabe und dieses Video irgendwie bei mir schon was passiert ist. Also ich muss sagen, es hat mich als Fußballfan schon irgendwie abgeholt, weil es eben auf dieses Gemeinschaftsgefühl so ein bisschen angespielt hat. Weil ich glaube, was auch manch bei der deutschen Nationalmannschaft ein bisschen das Problem ist, dass die Unterstützung von Nationalmannschaften häufig verbunden ist, entweder als quasi Antizedenz oder Konsequenz von Nationalstolz. Und das ist in Deutschland nochmal ein anderes Thema als in anderen Ländern. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man nicht außen vor lassen darf. Und ich fand dieses Video, was ist typisch deutsch, hat das Ganze aber auf eine charmante und gute Weise aufgearbeitet und hat auch aufgezeigt, dass es ja eine Chance ist, auch ja eine schöne Wahrnehmung von der Kategorie Deutsch zu haben, dass man eben sagt, okay, und wir sind alle Fans der deutschen Nationalmannschaft und wir sind alle deutsch, unabhängig davon, ob wir hier geboren sind, ob wir oder ob man vor 2 Jahren hinzugezogen ist, ob man hierher geflohen ist, dass man dadurch versucht, so ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen, was ja auch außerhalb vom Fußball schöne Konsequenzen haben könnte.
Der DFB hat Maßnahmen ergriffen, die Bindung zu stärken. Und ich habe darüber mit Martin Fröhlich gesprochen vom DFB. Der beschäftigt sich mit der Fanbetreuung. Und der hat mir als ein Beispiel genannt, dass die Gründung von Fanclubs zur Nationalmannschaft jetzt eine geringere Barriere haben. Es ist einfacher, einen Fanclub zu gründen und darüber erhoffen sie sich, dass eben mehr Gruppen im Stadion sind. Würdest du sagen, dass das ein sinnvoller Weg ist oder wie schätzt du das ein? Oder ist das so ein, ja gut, ja, mach mal, aber wird nichts bringen?
Also jetzt mal vom Grundprinzip aus einfach gedacht, klingt es erstmal nicht schlecht, das zu erleichtern. Also warum nicht? Und ich kann mir auch vorstellen, ich bin ja so ein bisschen so auf dieser geografischen Verbundenheit rumgeritten, aber das ist ja nicht nur das, sondern man erleichtert ja auch einfach eben diesen regelmäßigen Austausch mit anderen Leuten, was man ja auf Vereinsebene deutlich leichter bekommt, weil eben mehr Spiele, man kommt leichter hin, man sieht häufig die gleichen Leute, was eben diese Verbindung stärken kann. Und genau das würde man ja tatsächlich durch diese Fanclubs der deutschen Nationalmannschaft auch erleichtern. Also dass dann auch diese Fanclubs an sich auch ihre eigenen Vorstellungen entwickeln können. Was heißt das denn für uns, dass wir jetzt Fans der deutschen Nationalmannschaft sind und wie wollen wir das für uns gestalten? Und das löst das Ganze vielleicht auch wieder aus dieser Abstraktheit aus, dass man denkt, okay, aber eigentlich 80 Millionen mögliche Fans der deutschen Nationalmannschaft und die verschiedenen Fanclubs müssen das dann ja auch gar nicht alle gleich ausleben. Also das ist vielleicht eine gute Idee.
Okay.
Ich glaube, es ist sehr gut, dass die EM jetzt in Deutschland stattfindet. Also mein Interesse geht gerade sehr doll hoch. Ich freue mich. Ich habe mich lange nicht mehr eben auf ein Turnier der Nationalmannschaft gefreut. Und 2006 war ich noch sehr jung, aber habe das auch total begeistert erlebt. Und wir kommen nicht direkt aus Dortmund. Wir sind aber damals bewusst an Spieltagen nach Dortmund gefahren, einfach auch das zu erleben, wie eben auch die internationalen Fans da in der Stadt sind und eine gute Zeit haben. Und ich glaube, ja, so ein positives Sommerfeeling, einfach so unabhängig jetzt mal von allen Streitigkeiten, wie bestimmte Fans sich Fußball vorstellen, wie bestimmte Verbände sich Fußball vorstellen, kann erstmal über vieles hinwegtrösten und das Interesse gut wieder anfachen. Mir ist mir vorhin selber aufgefallen, wie ich häufig dann, als wir dann off the record vielleicht auch sprachen über Fußball, wie man dann häufig sagt, wir. Und da gibt es auch ganz interessante Studien tatsächlich zu. Die haben so ein bisschen das, ich sag jetzt mal begründet, das sind so die schon ein bisschen länger her, Studien, die sich eben damit auseinandersetzen, Sportfans, was bedeutet das denn? Und die haben sich Studierende von Universitäten angeguckt in Amerika, da ist es ja auch viel verbunden, College-Sport, wie die sich verhalten nach Siegen und Niederlagen des eigenen Teams. Und da zeigte sich auch, wenn das Team gewonnen hat, haben die sehr häufig wir gesagt. Wenn sie verloren haben, haben sie die gesagt. Und das wurde auch so damit begründet, die haben es genannt, sich im Ruhm der anderen sonnen. Oder eben so dieses, die Cutting of Reflected Failure, also das so ein bisschen von sich abzugrenzen, dass so das nicht auf einen überträgt, wenn andere Leute schlecht sind, dass man nicht mit denen in Verbindung gebracht wird. Und die weiterführende Idee ist eben, dass es gar nicht so darum geht, sich gut darzustellen, sondern sich gut zu fühlen. Dass eben dadurch, dass man sich selbst dieser Gruppe zugehörig fühlt, das eigene Selbstbild wirklich, ja, ins Wanken gerät, ist natürlich dramatisch ausgedrückt, aber dass es eben einen Einfluss darauf hat, wie das Team spielt, auf eben meinen Affekt, auf meine Kognition und auf mein Verhalten. Und ich glaube, das ist das, was für viele Nicht-Fußball-Fans schwierig nachzuvollziehen ist. So dieses, warum macht es Fans so traurig oder so wütend, wenn da 11 sehr gut bezahlte Männer auf dem Platz diese Leistung nicht bringen? Und ich glaube, das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass so dieser Prozess, der zugrunde liegt, ist, eben das durch diese Kategorisierung und durch diese Identifikation das eigene Selbstbild aber tatsächlich auch mit involviert ist von dieser Leistung. Natürlich gibt es dann so Abgrenzungsmechanismen, wo man zum Beispiel sagen kann, ja, aber wir sind da die Fans und da sind die Spieler. Aber das ist eben dann erstmal auch wieder ein bewusster kognitiver Schritt, den man gehen muss in dem Moment. Und ja, ich glaube, das ist nämlich auch noch so ja ein wichtiger Aspekt von Fan-Dasein, den man nicht außer Acht lassen kann, wenn man über Fußball spricht. Es gibt auch super interessante Studien, die sich damit auseinandersetzen, wie reagieren Fans emotional auf Niederlagen. Sind ja auch häufig so ein bisschen verpönt und werden die aggressiv. Und da hat man mal untersucht, okay, es gibt ja Emotionen, können ja vielleicht auch dazu führen, dass man sich mal so oder so verhält. Und dann haben sie auch festgestellt, erstmal haben sie Identifikation untersucht von StadiongängerInnen, war super hoch ausgeprägt, kann schon fast von Deckeneffekten sprechen, und dann haben sie trotzdem quasi so einen Cut-Off gesetzt und dann niedrig und hoch das genannt und haben sich angeguckt, gibt es da Unterschiede, und es hat sich tatsächlich gezeigt, dass die sehr hoch identifizierten nach einer Niederlage mit Wut reagieren und die eher weniger identifizierten mit Traurigkeit. Dass sich quasi die Qualität, also das war natürlich bei beiden auch ausgeprägt, aber dass es da eben diese unterschiedliche Entwicklung gab, was stärker ausgeprägt ist, und dass sich die Qualität der Emotionen unterscheiden kann in Abhängigkeit davon, wie wichtig mir das gerade ist, diese Gruppe, diese Identität. Und ich finde, das wäre unglaublich interessant.
Das Wir-Gefühl und Identifikation sind zwei Dinge, die mir aus diesem Gespräch noch sehr präsent sind. Das hat, wie wir eben gehört haben, unterschiedliche Gründe. Wir haben uns darüber auch mit Judith von der Heide unterhalten. Sie ist Professorin für soziale Arbeit und Diversität an der Fachhochschule in Düsseldorf. War vorher lange wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni in Osnabrück und hat da viel zu dem Thema Fußball geforscht und dazu auch promoviert. 2018 hat sie ein Buch zu Geschlechterkonstruktionen im Fußball geschrieben. Judith von der Heide widmet sich in ihrer Forschung den Ultras, speziellen Gruppen an Fans, die allerdings vor allem auf Vereinsebene aktiv sind. Wodurch heben sich Ultras überhaupt von normalen Fans ab?
Fans definieren sich dadurch durch eine hohe Emotionalität zu einem Gegenstand, das wäre dann sich der Fußball, und die hohe Bereitschaft, viel Geld und Zeit zu investieren. Und hier haben wir natürlich die starke Grenz- oder Differenzlinie zu eben anderen Fans, die jedes Wochenende oder vielleicht jedes zweite Wochenende eben zum Heimspiel gehen. Und dann Fußballfans sind das auch durch und durch und da auch wirklich gerne hingehen. Genau, aber Ultras sind halt immer Ultras oder wie sie auch immer von sich selber sagen, 24/7, man ist das einfach immer, man hört da nicht mit auf, ne, sondern man ist immer Ultra und man hat auf jeden Fall jedes Wochenende was zu tun, nämlich zu Heim- und Auswärtsspielen zu fahren, auch durchaus viel Geld zu investieren. Man hat unter der Woche noch Termine, die den eigenen, viele sind ja auch in kleinen Vereinen oder Gruppen organisiert, das zu regeln, fahren, malen und so weiter und so weiter. Das ist ja schon eine sehr hohe Zeitaufwendigkeit oder sehr großer Zeitaufwand.
Ein großer Teil dieser Eventzuschauer begeisterte sich 2006 für die DFB-Elf. Sportlicher Patriotismus, Stolz auf die Nationalmannschaft war im ganzen Land sichtbar. Überall hingen Fahnen, Trikots. Wo liegen aus wissenschaftlicher Sicht die Gründe?
Also, dass plötzlich 2006 wieder viele Deutschlandfahnen oder überhaupt nationale Bekundungen und so möglich waren, lag ja auch vor allem am Eventcharakter der WM. Ne? Also man konnte es so ganz stark labeln, dass man jetzt plötzlich Fahnen schwingt und so und das eben jenseits von markieren von Nationalismus oder so. Ne? Gleichzeitig ist es aber durchaus natürlich schon hochproblematisch, weil die Grenze zwischen Patriotismus und Nationalismus und was damit auch mit konstruiert wird, sät natürlich schon starken Samen für dann eben Nationalismus, eine Konstruktion von wir gegen die anderen. Also da ist schon ganz viel Problematisches drin, würde ich sagen.
Überall hingen Deutschlandfahnen. Für viele war das ein positives Zeichen. Unser Kollege Martin Schulte hat sich zu diesem Thema mit Vizekanzler Robert Habeck unterhalten. Wir hören mal rein, was der dazu sagt.
Erinnere ich mich an die Debatte, ob man Deutschlandfahnen schwenken darf, wenn man Fan ist und warum das Land auf einmal so zugewandt ist und so freundlich ist und alle so erstaunt sind, dass wir auch irgendwie mal locker lassen können. Und so würde ich es sagen, haben wir in diesem Jahr enorm viel gelernt, nämlich, dass man sich voll zu Deutschland bekennen kann, ohne andere zu hassen. Dass man Fan sein kann, ohne dadurch eine völkische Übersteigerung ableiten zu können. Also alle können sich mal ein bisschen locker machen. Und das Motto damals war ja, die Welt zu Gast bei Freunden. Und das hat es echt super zusammengefasst. Das wünsche ich mir schon sehr, so eine Stimmung nochmal.
Judith von der Heide sieht das etwas kritischer und in dem sportlichen Ad-hoc-Patriotismus sogar Gefahren.
Das hängt so stark an so Konstruktionen von wir gegen die anderen dran. Und also erstmal an sich für ein Team zu sein, das einer bestimmten Nationalität angehört und wenn es die gleiche ist wie ich, dagegen gibt es überhaupt nichts einzuwenden. Aber gleichzeitig wissen wir ja auch aus der Forschung, dass da eben ganz schnell diese Verknüpfung hergestellt wird zu eben Nationalismus, zu ich bin besser als du. Und dann haben wir natürlich eine starke Verwebung auch noch mit dieser starken Vorstellung von Fußball ist was Männliches. Das verknüpft sich dann ganz, ganz stark mit so Dominanz-Ideen, hegemonialen Ideen. Und das ist dann hochproblematisch, weil es von so einem Event-Charakter dann halt verschleiert wird. Das sind dann die gleichen Narrative, die auch 2006 waren. Das darf man ja noch sagen. Oder man wird ja wohl noch sagen dürfen, dass man stolz ist auf das und das und das. Und plötzlich ist man stolz auf Dinge, die man erstens gar nicht selber gemacht hat. Und zweitens eben dazu führen, dass man dieses Konstrukt von Ländergrenzen sehr, sehr, sehr wichtig macht. Und dann, ja, gerade aus einer Position heraus, die wir ja haben, eben sehr eurozentriert, sehr deutsch, sehr weiß, ne? Sich dann auch eventuell zu überhöhen. Also die Grenze ist sehr schmal.
Ja, Tillmann, jetzt haben wir viel gehört. Was hast du mitgenommen aus diesen Gesprächen?
Aus den Gesprächen habe ich mitgenommen, dass Nähe auf jeden Fall wahnsinnig wichtig ist und die Identifikation mit dem DFB-Team besonders groß ist oder sein müsste. Ja, und der DFB will halt alle in Deutschland ansprechen. So, diese 18 Vereine in der ersten Bundesliga haben alle so ihre Eigenschaften und der DFB will möglichst alle abgreifen davon. Und ja, das ist eben ziemlich schwierig, aber ich finde, sie sind da auf einem ganz guten Weg gerade.
Was muss passieren, dass es ein Sommermärchen 2.0 gibt?
Ja, die Nähe zum DFB muss größer werden oder muss noch stärker werden. Und ich finde, wie gerade gesagt, sie sind auf einem ganz guten Weg. Die Marketingstrategie mit der Kaderveröffentlichung war, wie ich finde, ein sehr guter Weg, um diese Nähe aufzubauen, um das Wir-Gefühl zu stärken. Da wurden ja Kadernominierungen genutzt aus verschiedenen Bereichen. Also ich erinnere mich an den einen Altenpfleger oder an die Maurerin. Überragend. Und am Ende stand Julian Nagelsmann vor der Kamera und hat gesagt, Mensch, guter Kader, hätte von mir sein können, ist aber von uns. Also das ist irgendwie ein Instrument, was genutzt wurde, wie ich finde, erfolgreich. Das Wir-Gefühl wird gestärkt und Deutschland hat gemeinsam diesen Kader benannt.
Es geht um Nähe, Tillmann, wie wir gerade festgestellt haben. Und das ist ein gutes Stichwort, denn damit beschäftigen wir uns auch in der nächsten Folge. Ich habe mich mit Rune Dahmke, Handball-Nationalspieler des THW Kiel, getroffen. Wir haben darüber gesprochen, was kann der Fußball von anderen Sportarten lernen und warum fühlen sich die Deutschen zum Beispiel den Handballern näher als der DFB-Elf. Das zumindest ist mein Eindruck.
Da bin ich aber mal gespannt. Ich freue mich drauf. Bis nächste Woche, Sascha.
Hau rein, bis nächste Woche.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
EM 2024. Die Suche nach dem Sommermärchen. Ein Podcast von NOZ und MHN Medien. Redaktion: Sascha Bodo Sievers, Tillmann Wrede, Philipp Nicolai und ein besonderer Dank geht an unsere Kollegen Martin Schulte und Kevin Dittmann für die redaktionelle Unterstützung. Sprecherin und Schnitt: Kirsten Stünkel. Sounddesign: Marietta Osterloh. Social Media: Lukas Benker, Inga Kausch und Livecenter SAZ. Cover: Tinette Kehler. Und ein Dankeschön geht außerdem an Sebastian König und den Uwe Seeler Fußballpark in Malente, außerdem das NOZ Digital Audio Team, voran mit Anna Rüb und Michael Broscheid. Und wir danken unseren Helferinnen und Helfern im Hintergrund.